The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 16. Oktober. Dicke Luft bei Schwarz-Rot, aber tja, nicht zwischen den Koalitionären SPD und Union, sondern parteiintern ist was los. Zwei politische Brummkreisel, die sich um sich selber drehen. Zum einen ist da die Geschichte mit dem Los. Da heißt es jetzt Kommando zurück in der Wehrpflichtlotterie. Diese Wehrpflichtlotterie sollte so funktionieren. Sollte es nicht genug Freiwillige für die Bundeswehr geben, dann wollte der Staat eine große Lostrommel aufstellen, in der alle jungen Männer ein Los besitzen. Und wer gezogen wird, der muss zum Bund, im Zweifel auch in den Krieg.
Zur Truppenfahne. Auge rechts.
Der SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius hat das jetzt einkassiert, was seine SPD-Leute mit der Union ausgehandelt hatten. SPD-Fraktionsvize Simtje Möller hatte nämlich mit Norbert Röttgen von der Union eben dieses Losverfahren in den Gesetzentwurf hineinverhandelt. Auf einer Pressekonferenz sollte das Ganze sogar gestern feierlich verkündet werden. Die Beteiligten waren sehr stolz. Und dann wurde das Ganze kurzfristig abgesagt. Die Journalisten hatten schon ihre Plätze im Raum eingenommen. Auweia, der Verteidigungsminister, sagte später dazu.
Ich habe dann am Dienstagmorgen von der Pressekonferenz erfahren für Dienstagabend und habe in der Fraktion dann gesagt, man kann das alles machen. Ich will nur als zuständiger Verteidigungsminister deutlich machen, dass ich an bestimmten Dingen erhebliche Bedenken habe. Punkt.
Denn Pistorius will die Musterung aller jungen Männer ab 2028. Er hatte schon vorher bei The Pioneer im Gespräch gesagt, dass er darum wenig hält von einem solchen Losverfahren.
Es ist eine Idee aus der Union. Ich bin da ehrlich gesagt inhaltlich ein bisschen skeptisch, weil ein Losverfahren hat in Deutschland, was solche Dinge angeht, keinerlei Tradition. Es gab das mal vor 60 Jahren oder so, für ein paar Jahre. Ich weiß nicht, ob das ein glückliches Verfahren ist.
Hinter den Kulissen herrschte dicke Luft in der Fraktion. Der Minister soll die SPD-Verhandlerin Simtje Möller scharf kritisiert haben. Es gab offenbar auch Tränen. Er wiederum fühlte sich übergangen und in seiner Autorität, zu Recht muss man sagen, angegriffen. Tja, was wäre die SPD ohne die Union? Denn auch dort gibt's Zoff. Und zwar eine Diskussion über die Frage, die eigentlich längst überfällig ist. 18 junge Wilde, sowas gibt's wirklich in der Union, rebellieren. Und sie rebellieren gegen die Rentenpläne der eigenen Regierung. Diese 18 jungen Wilden gehören zur sogenannten jungen Gruppe der CDU-CSU-Fraktion, also diejenigen, die jünger sind als 35 Jahre. Sie wollen nicht für das neue Rentenpaket stimmen. Ihre Kritik klingt mir schlüssig. Das Rentenniveau von 48% wird laut aktueller Planung über 2031 hinaus festgeschrieben. Das kann für den Steuerzahler sehr teuer werden. Das ist auch die Kritik und dieser Vorschlag mit den 48% sei nicht vom Koalitionsvertrag gedeckt. Stimmt auch. Mir zugeschaltet ist jetzt Carina Mössbauer, unsere Chefreporterin Politik bei The Pioneer. Einen wunderschönen guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Gabor.
Dicke Luft also in beiden Parteien. Zuerst mal zur SPD. Ist dieses Ausverhandeln des Lotterieverfahrens in Sachen Wehrpflicht wirklich über den Kopf des Ministers hinweg entschieden worden und nun auch vom Tisch? Hat Pistorius sich also durchgesetzt?
Tja, Gabor, lustigerweise scheint die Pistorius-Position ausnahmsweise, muss man sagen, kommt ja in der SPD nicht allzu häufig vor, mal mehrheitsfähig in der eigenen Fraktion. Die meisten Abgeordneten in der SPD haben einfach ein massives Störgefühl, eine so schicksalhafte Entscheidung per Los zu entscheiden.
Völlig zu Recht, wie ich finde, aber wieso war dann das Losverfahren noch in dieser vorbereiteten und dann zurückgezogenen Presseerklärung drin?
Tja, Gabor, also das fragen sich bis heute in der Tat alle. Keiner weiß so richtig, warum überhaupt eine Einigung kolportiert wurde, obwohl diese offenbar ja noch nicht so wirklich in trockenen Tüchern war. Pistorius zeigte sich bei uns im Interview zwar skeptisch, der Minister bevorzugt nämlich, dass eben alle und nicht nur die per Lotterie Ausgewählten gemustert werden, aber komplett abgelehnt hatte er ein Losverfahren jetzt auch nicht.
Und wie geht das jetzt weiter, deiner Einschätzung nach, in Sachen Wehrpflicht? Wer muss ran?
Tja, jetzt soll wohl doch wieder der ursprüngliche Gesetzesentwurf von Pistorius heute ins Parlament eingebracht werden. Also genau die Fassung, die vergangene Woche ja von der Union gestoppt wurde, weil CDU und CSU eben einen Mechanismus hin zur Verpflichtung fehlte. Nach der extra Verhandlungsrunde jetzt eine Woche lang ist Schwarz-Rot doch wieder bei der Urfassung von Pistorius angekommen. Erfassung aller, Musterung aller und dann reine Freiwilligkeit.
Okay, Gott sei Dank. Dann noch ein Blick, Carina, auf die Rebellen in der Union. Könnte denn dieser Aufstand der Jungen, nennen wir es mal so, gegen dieses Rentenpaket für den Bundeskanzler gefährlich werden?
Nein, also keineswegs. Denn man muss sagen, Bärbel Baas, die Arbeitsministerin, hat heimlich still und sehr verklausuliert in den Entwurf die Stabilisierung des Rentenniveaus nach 2031 reingemogelt. Also das, was nicht im Koalitionsvertrag verabredet war. Und die junge Gruppe ist zwar die laute Speerspitze, aber in der Fraktion keineswegs alleine. Und dem Kanzler, kann man sagen, spielt dieser Protest da eher in die Karten.
Na, das kann munter weitergehen in dieser Koalition. Vielen Dank, Carina, für dieses Update am frühen Morgen.
Gerne, Gabor. Liebe Grüße.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Rheinmetall-CEO Armin Pappberger spricht auf der Pioneer 2 Klartext. Klartext zur Aufrüstung und wo Europa sich verschätzt hat.
Ich glaube, dass es eine strategische Fehleinschätzung der westlichen Welt war und auch der NATO war, zu wenig zu tun im Bereich der konventionellen Waffen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf die neuesten Zahlen zweier Bankgiganten. Und dann gibt's Nachrichten aus Cambridge. Denn dort wurde ein großer Wissensschatz gerettet, der uns das Universum erklären könnte. Naja, und dann aus dem Kolosseum von Rom erreicht uns die Nachricht, dass diese antike Stätte zum Olymp des Rock'n'Roll werden soll. Seit über einem Jahrzehnt führt Armin Pappberger den größten deutschen Rüstungskonzern. Unter seiner Leitung hat sich der Börsenkurs mächtig entwickelt von 37 Euro, als er anfing, vor 12 Jahren, auf fast 2000 Euro heute. Das gibt's nicht alle Tage. Ich würde sogar sagen, das gab's in Deutschland noch nie. Das Unternehmen ist heute ein Schwergewicht im DAX und ein globaler Akteur in der Verteidigungsindustrie Nummer 2 nach Börsenkapitalisierung hinter Lockheed Martin. Mit seinen vielen Jahren bei Rheinmetall hat der Vorstandschef seine Finger am Puls der Zeiten, der Kriegszeiten, muss man leider sagen. Er spricht regelmäßig mit Militärs, mit Politikern und er baut Rüstungswerke entlang der NATO-Ostgrenze, damit die Nachschubwege möglichst kurz sind. Er ist der Kriegsherr Europas, schreibt der Economist, the Lord of War. Ich habe ihn eingeladen, diesen Lord of War, auf unser Medienschiff. Live und vor Publikum haben wir gesprochen über die großen Fragen. Wie sicher ist Europa wirklich? Stehen wir vor einem neuen Krieg? Können wir diesen Krieg überhaupt führen derzeit? Und wenn nein, was ist zu tun? Das komplette Gespräch finden Sie jetzt schon auf thepioneer.de. Aber einen Auszug zum Reinhören, den gibt es jetzt. Wie ist denn Ihre Einschätzung der Weltsituation? Der Aktienkurs reflektiert das natürlich immer auch ein bisschen, weil das Geschäftsmodell schon, wenn der Frieden ausbricht, der ewige Frieden, würde ich sagen, ist es für die Rüstungskonzerne nicht ganz so toll. Wie ist Ihre Einschätzung der Sicherheitslage auf der Welt derzeit?
Leider ist er nicht sehr positiv. Seit dem letzten Mal, als wir gemeinsam hier gesessen haben, ist es meiner Meinung nach noch schlimmer geworden. Und das ist ja nicht irgendetwas, was einfach ein Unternehmer, der auch für Sicherheitstechnik arbeitet, analysiert, sondern das kann ja jeder analysieren. Wenn Sie heute die Journalie ansehen, wenn Sie die Zeitungen lesen, wenn Sie Fernsehen gucken, sehen Sie im Grunde genommen jeden Tag Attacken nicht nur auf die Ukraine, sondern auch auf Osteuropa. Und das ist zurzeit nicht lustig, was Russland mit uns macht, mit Europa macht. Und wir müssen uns darauf vorbereiten.
Friedrich Merz hat gesagt, kein Frieden mehr, aber auch noch kein richtiger Krieg. Wie würden Sie das beschreiben? Ist das eine neue? Wir haben ja immer gesagt, wir kommen aus der Nachkriegszeit. Wir sind geboren in der Nachkriegszeit und das war auch immer richtig. Leben wir jetzt in einer Vorkriegszeit?
Das weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass Russland vorhat, einen Krieg gegen die NATO zu führen. Das glaube ich nicht. Aber sie testen uns aus. Und es gibt so eine Lücke. Die Lücke, die ich im Augenblick sehe, ist die Lücke zwischen innerer Sicherheit und äußerer Sicherheit. Da werden wir gerade ausgetestet in dem Bereich. Und wer ist jetzt verantwortlich? Ist die Polizei verantwortlich? Ist die Bundeswehr verantwortlich? Wenn Sie heute mit dem Militär sprechen in Europa, sehen wir wahrscheinlich gleiche Probleme in allen Ländern. Und ob das jetzt Polen ist, ob es Deutschland ist, Rumänien, Bulgarien ist, in all diesen Ländern bauen wir zurzeit gerade Werke. Wir diskutieren sehr viel mit der Politik. Und das ist die Schwachstelle, die wir in Europa haben mit Demokratie, was ich voll unterstütze, weil das ist natürlich genau das richtige Instrument, das man haben muss. Und dafür sollen wir auch kämpfen.
Aber was testen die Russen aus? Mit welchem Ziel? Wenn ich was teste, also zum Beispiel ein neues Auto teste, dann habe ich vor, es vielleicht zu fahren.
Ja, die Schwachpunkte werden ausgetestet. Ob sie es fahren wollen und ob sie es fahren können, das ist eine andere Sache. Denn wir bereiten uns ja darauf vor, dass jemand uns austestet und dass es ihm schwerfällt, uns auszutesten, wenn wir gut vorbereitet sind. Und deswegen bereiten wir uns vor. Deswegen gibt es die Initiativen des Verteidigungsministeriums, aber auch des Kanzlers, der heute sagt, wir müssen investieren, ja, was immer wir brauchen. Und das wird dann einem Gegner, wer auch immer es sein wird, schwerfallen, uns zu Fall zu bringen.
Was ist an der Ostgrenze los? Was sehen Sie da? Sie haben anderen Zugang zu Informationen als wir, die Ukraine. Ist klar, haben wir alle im Visier, was ist in Litauen los, was ist in Weißrussland los, an der Grenze zu Polen. Was genau sehen Sie da?
Ich sehe Verunsicherung, ich sehe Angst, ich sehe Kampfbereitschaft, dass sie sagen, wir möchten nicht mehr in dieses kommunistische System, wo wir vorher schon mal waren. Und wenn Sie heute mit den Regierungschefs im Baltikum zum Beispiel sprechen, wissen die aber auch, dass sie extrem abhängig sind von dem Rest der NATO, weil sie einfach selber zu klein sind. Und deswegen ist die Angst so groß.
Will Putin genau das austesten, ob Amerika zu Europa steht, ob Artikel 5 noch wirklich gilt?
Ich glaube, es weiß niemand. Es wäre verwegen zu sagen, ja, das wird so sein. Das ist auch noch mehr eine Sache der Politik wie der Industrie. Aber unser verdammter Job ist es, sagen wir, so viel wie möglich, so viel Technologie zu entwickeln, so schnell wie möglich etwas hochzufahren, jetzt auch, dass wir Wehrbereitschaft haben und dass wir auch den Ländern helfen können, die weiterhin Demokratie haben möchten.
Das sind ja die Mehrzahl der ehemaligen Warschauer Paktstaaten, wollen das ja gerne haben, fühlen sich bedroht. Die Frage ist ja, sind wir verteidigungsbereit tatsächlich? Wäre Europa ohne Amerika bereit, Litauen, die Ukraine, andere, die Republik Moldau und anderes zu verteidigen?
Ja, bereit, glaube ich, sind wir schon, aber haben wir die Capabilities? Das ist der entscheidende Punkt. Haben wir die Fähigkeiten, das heute schon zu machen? Wir sind heute meiner Meinung nach noch nicht so weit, dass wir die Fähigkeiten haben. Und es gibt ja immer wieder die Diskussion, wann muss man bereit sein im Jahr 2029? Wenn ich Russland wäre, würde ich sagen, ich warte nicht bis 29, bis sie bereit sind, sondern ich
check
das vorher mal aus.
Ja? Aber Litauen, nehmen wir mal so ein kleines Land. Habe ich das richtig verstanden? Wir wären nicht in der Lage, Litauen zu verteidigen?
Ich glaube, dass, wenn Russland es möchte, Litauen sehr schnell eingenommen werden könnte.
Das ist aber ein Armutszeugnis für unsere Fähigkeiten, das zu tun, oder?
Ja gut, das hängt ja davon an, was Sie letztendlich dann machen wollen. Also wenn Sie mit voller Kraft der NATO draufschlagen, dann ist es sicherlich so, dass man Russland zurückdrängen kann. Aber wird das gemacht? Das ist die Frage. Das weiß ich nicht.
Ist nuklear eigentlich eine Fehlkonstruktion im Kopf, die nukleare Option, die so gewaltig ist, dass sie dann keiner benutzen kann? Und eine Zeit lang hat man gedacht, Nuklearmächte brauchen dann gar keine Panzer, keine Haubitzen, keine Aufklärung mehr. War das ein Fehler?
Ja, wir waren strategisch, glaube ich, komplett falsch unterwegs. Wir haben in vielen Bereichen nicht mehr investiert, weil wir glauben, dass wir einen nuklearen Schutzschild haben. Was nutzt er denn im Augenblick? Wir müssen ja immer Zahlen, Daten, Fakten prüfen, die wir haben. Und wir haben jetzt einen brutalen Krieg, der weit über drei Jahre hinweg geht zwischen der größten Nuklearmacht oder vielleicht der zweitgrößten Nuklearmacht der Welt und der Ukraine. Das heißt, es scheint nicht viel zu bringen.
Die nukleare Option, die uns ja beruhigt hat. Wir sind unter dem Schutzschirm der Amerikaner. Das war die Beruhigung. Sie sagen, sagen Sie es nochmal klarer. Das ist was? Eine Fehleinschätzung, eine strategische Fehleinschätzung gewesen?
Ich glaube, dass es eine strategische Fehleinschätzung der westlichen Welt war und auch der NATO war, zu wenig zu tun im Bereich der konventionellen Waffen. Weil wir uns auf Nuklearwaffen konzentriert haben und die Nuklearwaffen, wenn eingesetzt werden, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Dann ist Europa lost.
Sind die überhaupt einsetzbar? Da wird immer von diesen kleinen Nuklearwaffen gesprochen. Sie glauben das nicht?
Glaube nicht.
Das heißt, das ist eine Waffe, die ist wofür dann eigentlich da?
Ja, es war Abschreckung. Aber ich meine, die Abschreckung ist ja immer nur so lange Abschreckung, bis man merkt, der nutzt ja gar nicht.
Ist Putin der Erste, der das verstanden hat, dass dieses Schutzschild und diese nukleare Option, dass man die unterlaufen kann, indem man es einfach mal so macht, wie man es früher gemacht hat und einfach über die Grenze rollt?
Das kann sein, ja, das ist so. Ich meine, wenn er den Krieg morgen beenden wollte oder wenn er versuchen würde, was anderes zu tun, hätte er ja längst machen können. Er hätte ja nicht hunderttausende Opfer seiner Bevölkerung haben müssen. Dann, ich meine, im allerschlimmsten Fall hätte er einen Nuklearangriff gemacht, gleich am Anfang. Aber das macht niemand.
Das macht niemand, glauben Sie? Kann man sich darauf eigentlich verlassen?
Man kann sich auf gar nichts im Leben verlassen.
Ich wollte gerade sagen, so richtig sicher können wir uns auch der Tatsache nicht sein. Und dann ging es natürlich auch um diesen sagenhaften Aktienkurs, der allein in den vergangenen 12 Monaten schon wieder um 250% gestiegen ist. Dagegen kann man Nvidia und Tesla und vieles andere aus dem Silicon Valley vergessen. Hier der Auszug. Was ist Ihr Ziel in der Rüstungsindustrie? Sie sind jetzt auf Position auf jeden Fall noch nicht eins, sondern Sie sind schon in der Spitzentruppe mit dabei. Wo sind Sie?
Ja, marktkapitalisierungsmäßig sind wir die Nummer 2 hinter Lockheed Martin. Mhm. Der zweitwertvollste Defense- und pure Defense-Unternehmen der Welt. Das war unvorstellbar. Denn Sie haben ja vorher eins gesagt, und das ist ja tatsächlich so, wir hatten eine Marktkapitalisierung von, weil das sind ja noch 2 Kapitalerhöhungen dazwischen, von 800 Millionen Euro, als ich losging. Und wir hatten jetzt eine von 93 Milliarden vor 1,5 Wochen. Also da hat sich schon etwas getan.
Also ich meine, die ganze Weltlage drückt sich letztlich auch in diesem Aktienkurs aus. Kann man das so sagen? Das ist ein Spiegelbild einer geostrategischen Veränderung, einer Bedrohungsveränderung, die sich in unserer Lebenszeit ergeben hat.
Der Kapitalmarkt macht ja eine Bedarfsanalyse. Und der Kapitalmarkt ist ja, ich meine, das scheuerste Reh, das es überhaupt gibt, ist ja letztendlich Geld. Und die Leute, die da investieren in diese Bereiche, analysieren das vorher sehr, sehr genau. Und es ist halt leider so, dass wir in einer sehr, sehr unsicheren Zeit sind. Es ist so, dass das Unternehmen Rheinmetall ein sehr breites Produktportfolio hat. Das wird auch immer breiter, weil wir immer weiter in den Bereich investieren. Und wir schütten 40% unseres Gewinnes aus, aber wir nutzen 60% unseres Gewinnes dafür, zu investieren in neue Technologien. Wir investieren etwa 600 Millionen Euro pro Jahr in R&D. Das ist eine Menge prozentual im Vergleich zu dem, was zum Beispiel auch die Bundesregierung investiert.
Ja, das ist ja Ihr ganzer Umsatz von vor nicht allzu langer Zeit.
Ja, absolut.
Ja, absolut. Insofern eine riesige Summe. Ja.
Aber das wird sich verdoppeln in dem Bereich. Unser Ziel ist im Jahr 2027 zwischen 20 und 25, eher Richtung 25 Milliarden Umsatz zu gehen. Im Jahr 2030 sehen wir uns zwischen 40 und 50 Milliarden. Und wie kann das sein? Das kann einfach deswegen sein, weil wir heute schon eine Größenordnung von über 60 Milliarden Euro Auftragsbestand haben, also Verträge, die wir unter Vertrag haben, unterschrieben haben. Wir sind jetzt dabei, weitere zweistellige Milliardenverträge zu unterschreiben mit den NATO-Kunden, sehr, sehr viel auch mit Deutschland. Da wird sehr viel kommen. Unter anderem 12,5 Milliarden Vertrag für Munition, was Sie vorher gerade gesagt haben, für die Artilleriemunition, um auch hier gewappnet zu sein, weil wir zu wenig haben oder fast nichts haben, weil wir fast alles der Ukraine gegeben haben.
Unser weiteres Gespräch inklusive Pappbergers Blick auf den Krieg der Zukunft, seine Rolle als Unternehmer und die Lehren, die der Westen aus den vergangenen Jahren jetzt dringend ziehen sollte, das alles zum Nachhören auf thepioneer.de für zahlende Pioneers, von denen ich hoffe, dass Sie einer davon werden. Knapp 75.000 Menschen sind es schon. Alle Infos finden Sie in den Shownotes dieses Podcastes. Ich freue mich auf Sie. Die erste Lotterie, bei der keiner den Hauptgewinn will, das ist die Lotterie zur Wehrpflicht. Wir sprachen darüber. Der Hauptpreis heißt Uniform, marschieren, vielleicht sogar Krieg. Wir finden, ein Losgewinn sollte etwas sein, das man heiß begehrt, ein Plus im Leben darstellt, das ein toller Preis ist und nicht Zwang, Drill, Befehle, Liegestütze. Ja, wir brauchen ab und zu auch Liegestütze und wir brauchen auf jeden Fall eine tüchtige Bundeswehr. Aber das Los, eine Lotterie, das ist dem Ernst der Lage gänzlich unangemessen. Darum gibt's jetzt von uns ein anderes Lotterieangebot. Werden Sie doch einfach Pioneer. Für 1 Euro in der Woche, 52 Euro im Jahr. Und kommen damit mit Ihrem Los in den großen Lostopf. Und wenn Sie gezogen werden, jetzt kommt's, dann gibt's Freude, Spaß, Erkenntnisgewinn. Nämlich als Hauptpreis ein Berlin-Wochenende mit Schiffsfahrt, Bundestagsbesichtigung und Dinner. Dinner auf unserem Medienschiff, der Pioneer 2. Wir zahlen die Anreise für 2 Personen. Luxushotel und einen fröhlichen und geistreichen Abend. Zusammen mit Aleph Duan, mit Chelsea Speaker und ich glaube, ich werde auch dabei sein. Der zweite Preis, dann sind Sie Gast bei unserem CEO-Live-Interview mit dem SAP-Chef, mit Christian Klein. Inklusive Anreise und Hotel ist doch logisch. Ich freue mich nämlich auf den derzeit wertvollsten DAX-Konzern und seinen Chef und ich freue mich auf Sie im März 2026. Wird das stattfinden. Tja, und der dritte Preis, raus aus der Berliner Blase, das tut uns Journalisten immer gut, ein Dinner mit Aleph Duan und mir beim Italiener um die Ecke oder am Restaurant Ihrer Wahl. Und zwar bei Ihnen zu Hause vor der Haustür, in Ihrem Ort, in Ihrem Nachbarort, wo immer Sie wohnen, Hallig-Hooge, Zugspitze, wir sind zur Stelle, versprochen. Alle Infos zu dieser garantiert wehrpflichtfreien Lotterie finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Ich drücke die Daumen. Los geht's.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist die Berichtssaison im vollen Lauf. Anne Schwedt an der Wall Street hat für uns die wichtigsten Quartalszahlen im Blick. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Morgan Stanley und die Bank of America haben sich jetzt in die Bücher schauen lassen, Anne. Aber sag uns, wie geht's den beiden Häusern?
Echt sehr gut, Gabor. Morgan Stanley und die Bank of America haben echt ein herausragendes Quartal vorgelegt und deutlich besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Morgan Stanley konnte den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um rund 44% steigern, die Bank of America um etwa 31%, also jeweils kräftige Zuwächse. Die beiden Geldhäuser profitieren besonders stark vom Boom bei Fusionen, Übernahmen und Börsengängen. Die Einnahmen aus dem Investmentbanking kletterten jeweils um mehr als 40% auf über 2 Milliarden Dollar. Auch das Handelsgeschäft lief bestens, vor allem bei Morgan Stanley, wo die Erlöse im Aktienhandel um mehr als ein Drittel zulegten. Bei der Vermögensverwaltung konnten beide Institute Milliarden an neuen Kundengeldern einsammeln. Bei Morgan Stanley wurden in einem Quartal sogar 81 Milliarden Dollar an frischen Mitteln angezogen. Insgesamt zeigt sich, die Stimmung in der US-Großbankenlandschaft bleibt sehr robust, solange die Märkte lebhaft bleiben und die Konjunktur in den USA aufwärts gerichtet ist. Die Morgan Stanley-Aktie konnte um 4,7% zulegen, bei der Bank of America ging es um 4,4% nach oben.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass persönliche Daten und wichtige Forschungsarbeiten des visionären Astrophysikers Stephen Hawking ausgerechnet auf alten Disketten gespeichert sind. Der Mann, der das Universum erklärte und erforschte und der trotz seiner schweren Krankheit nie aufgehört nach Antwort zu suchen, tja, der hat alles auf Disketten abgelegt. Und jetzt müssen andere uns sagen, was auf diesen Disketten steht. Denn vor den Büros der Archivare der Cambridge Bücherei tauchten jetzt 113 Kisten auf. Eine Lieferung aus dem Büro von Stephen Hawking, gefüllt mit Fotos, Briefen, Notizen, ja, und eben einem Stapel Floppy Disks. Für die jüngeren Zuhörer, Floppy Disks, das sind diese kleinen, viereckigen Plastikdisketten, die es heute gar nicht mehr gibt, die man früher in den Computer reinschob und dann wurden Daten ausgelesen. Gar nicht lange her und doch Lichtjahre entfernt von jedem Smartphone heutzutage. Naja, und die armen Archivare, jetzt beginnt die Arbeit. Es könnten sich nämlich auf diesen Disketten wahre Schätze befinden. Vorlesungen, unveröffentlichte Texte, auch Ideen von Hawkins, vielleicht sogar bahnbrechende Erkenntnisse über das Universum.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Royal Albert Hall in London als ikonische Konzertkulisse womöglich ausgedient hat. Denn jetzt gibt's einen neuen Hotspot für die Superstars. Peter Gabriel, Sting, vielleicht bald auch Taylor Swift, sie können dort auftreten, wo Gladiatoren einst kämpften im fast 2000 Jahre alten Kolosseum in Rom. Auf diese Idee kam der neue Direktor der antiken Stätte, Simon Quilici. Der Mann soll den Posten in wenigen Tagen antreten und er hat, tja, wirklich große Pläne. Weniger Tourismus, mehr Kultur und endlich weg, so seine Idee mit den Souvenirverkäufern im Gladiatorenkostüm. Naja, und mit der Konzertidee will sich der Kolosseumsdirektor vielleicht auch einen ganz persönlichen Traum erfüllen. I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone. Paul, ich brauche dich. Er träumt davon, dass Sir Paul McCartney noch einmal unter römischem Himmel spielt. Ein Beatle im Kolosseum, das wär's. Und wenn Paul McCartney absagt, dann gibt's auch noch andere Weltstars, die auf dieser Bühne unbedingt ihren Raum verdienen. Italien zum Beispiel hat selbst seine ganz eigene Legende. Ich wünsche Ihnen einen möglichst unbekümmerten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Sie fällt